Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute eine Gästin im Podcast, wie ich schon auf Instagram angekündigt habe, und zwar meine Mom.
Hi.
Sie hat sich tatsächlich bereit erklärt, im Podcast mit dabei zu sein, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich schon länger mal darüber nachgedacht habe, dass es ein sehr cooles Thema wäre oder eine sehr coole Podcast-Gästin. Und jetzt ist sie hier und wir sitzen im Bett in Kopenhagen gerade und machen gerade so ein kleines Mittagspäuschen und dann später geht es wieder weiter zum Essen. Unser Tag besteht eigentlich aus von einem Essen zum anderen gehen und dazwischen irgendwas unternehmen, was sehr, sehr schön ist. Und nachdem wir im Bett aufnehmen, entsteht diese Folge auch wie 99% meiner Podcast-Folgen, nämlich im Bett liegend. Das ist immer sehr, sehr cozy. Ja, wir haben vorab ein paar Fragen bekommen, und zwar auf Instagram und auch über anonym über Not Gonna Lie. Und ich habe mir diese Fragen rausgeschrieben und meine Mama wird die beantworten oder beziehungsweise wir werden die gemeinsam beantworten. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die Fragen kurz mir so ein bisschen vorgelesen, aber habe sie noch nicht wirklich antworten lassen, weil ich mich selber auch ein bisschen davon überraschen lassen möchte. Und ja. Ich würde mal sagen, wir haben das ja vor 2, 3 Tagen schon mal geredet. Ich würde gerne mal drüber reden, warum ich überhaupt so ein offener Mensch geworden bin oder warum ich so offen auch mit Sexualität umgehe und woher das kommt und wie ich so dahingehend erzogen wurde. Möchtest du das kurz mal erklären? Werbung. Partner der heutigen Podcast-Folge ist die Sprachlern-App Bubble. Für viele von euch steht diesen Sommer bestimmt auch die eine oder andere Reise an. Sich in der Sprache eines Landes ein wenig verständigen zu können, ist in meinen Augen immer ein sehr, sehr großes Plus. Und hier kommt Bubble ins Spiel. Auf Bubble findet ihr 14 Lernsprachen, aus denen ihr auswählen könnt, darunter zum Beispiel Spanisch, Italienisch, Französisch oder Portugiesisch. Der USP von Bubble ist, dass die Lektionen alltagsrelevante Themen und kurze, realistische Dialoge beinhalten. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 150 SprachexpertInnen erstellt und die Lektionen dauern nur 15 Minuten. So passen sie wirklich in jeden Terminkalender und ihr könnt easy am Weg in die Arbeit, in der Mittagspause oder sogar am Flughafen zwischendurch lernen. Mit Hilfe der Spracherkennungssoftware trainiert ihr die Aussprache. Euch stehen aber auch viele weitere hilfreiche Tools und Features zur Verfügung, die für eine abwechslungsreiche Lernerfahrung sorgen. Mit dem Code Vogelperspektive, also Vogelperspektive, zahlt ihr 6 Monate, erhaltet aber zusätzlich weitere 6 Monate eures Bubble-Abos geschenkt. Ihr zahlt 6 Monate, lernt aber ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.11. gültig und auf bubble.com/audio einlösbar. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Zuerst möchte ich mal Danke sagen, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr
Freue mich
gerne.
wirklich
Danke, dass du
sehr.
da bist.
Das Thema Sexualität war nie ein Thema. Ganz früh gab es schon Kinderbücher dazu und ja, ich kann das gar nicht so genau sagen jetzt. Es war so einfach
Ja.
so. Ganz natürlich damit umzugehen.
Ja, weißt du noch, in welchem Alter ihr mich aufgeklärt habt?
Ich glaube, das erste Buch, warst du so 4 oder 5,
Ja.
so von Ravensburger war das Buch, das weiß ich noch.
Ja, das war so mit so zum Aufklappen, glaube
Genau,
ich. Also man konnte immer so so auf den Seiten so die einzelnen Sachen so
so wie die so beschrieben worden
aufmachen.
sind. Genau,
Genau, also
genau.
da war zum Beispiel so ein menschlicher Körper, ein weiblich gelesener und ein männlich gelesener Körper. Und dann konnte man zum Beispiel, der Körper war irgendwie schon nackt oder angezogen, aber
Zuerst angezogen, dann konnte man das so aufklappen und dann war es nackt
ja,
und
und
dann
dann noch
wurde alles
so,
beschrieben und
ja.
wie Kinder entstehen und ja, so
Ja.
war das.
So
Aber
ist auch meine Erinnerung, dass es irgendwie nie so dieses Ding gab von Bienchen und Blümchen und dann
Nein.
kommt der Storch, also so zum Spaß mal, aber in Wirklichkeit, glaube ich, wusste ich das schon immer, bevor ich überhaupt verstanden habe, was eigentlich genau passiert, weil natürlich hat man als Kind jetzt kein Verständnis von, was ist Sex oder warum haben erwachsene Menschen Sex, aber dass irgendwie so dieses Ding von, ja, zwei Menschen, die sich sehr gern haben, vielleicht auch nicht so gern haben, aber das kam dann später. Mal mehr, mal weniger, dass sie einfach dann quasi ja diesen intimen Kontakt haben und so, dass quasi dieser intime Kontakt und auch Nacktheit und Körper irgendwie so ein normaler Teil von einem erwachsenen Leben sind, das war immer sehr, sehr klar und ich glaube, da gab es nie so richtige Tabus.
Nee, war nie ein Thema.
Ja.
Nee.
Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, als ich dann meine Periode das erste Mal bekommen habe, da habe ich auch so gar kein Problem damit gehabt, zu dir zu kommen. Und du hast mir auch immer gesagt, so ja, wenn es mal soweit ist, dann kommst du einfach und dann zeige ich dir das alles. Und ja,
es war. So war es aber schon bei mir, auch in meiner Kindheit war das schon so.
Das ist schon gut.
Bin damals zu meiner Mama, weiß ich noch genau, und habe zu ihr gesagt, da war ich glaube ich auch so 13 oder 14, jetzt bin ich erwachsen. Moin. Ja, das war so,
wirklich. Voll süß. Ja, ja. Aber das ist eigentlich schon besonders, weil ich glaube, in der Zeit war es ja noch mehr so stigmatisiert, ja, auch Periode. Und
aber bei meinen Eltern auch, die waren immer nackt nach der Dusche, das war nie ein Thema.
Stimmt, das war auch.
Und diese Generation ist ja oft so, dass das war, ist bei vielen gar nicht möglich. Mhm. Ne?
Das stimmt, ja, daran habe ich gar nicht gedacht, aber das war generell in unserer Familie eigentlich immer so, dass alle immer nackt rumgelaufen sind, auch so bei Oma und Opa. Genau. Auch wenn ich dort war, ich bin nackt durchs Wohnzimmer gelaufen nach dem Duschen und die auch, und es war einfach nie so ein Ding. Also keiner hat so einen großen Deal draus gemacht, dass man sich irgendwie nackt zeigt und dass man so einfach ist. So ist. Und ja, das spielt sicher eine sehr große Rolle.
Glaube ich auch, ja.
Ja, also irgendwo scheint es eine sehr prägende Funktion gehabt zu haben und so ein bisschen dieses Tabu genommen zu haben. Und ich glaube auch in der Zeit, wo man so das erste Mal vielleicht mit jemandem intim wird, also so bei mir war es mit 15, als ich meinen ersten Freund hatte, da kann ich mich zwar dran erinnern, dass es, also es ging sehr viel um so Sicherheit einfach, also um Verhütung und Co. Und deswegen durfte ich so die ersten ein, zwei Monate, glaube ich, nicht bei ihm übernachten und er bei mir. Aber einfach, weil wir zuerst dieses Verhütungsthema auch abdecken wollten, das weiß ich auch noch. Und als das dann aber so abgedeckt war, also dass ich überhaupt damit zu dir kommen konnte und sagen konnte, so ja, es könnte sein, dass das bald mal passiert und ich müsste jetzt mal zur Gynäkologin und mich irgendwie um ein Verhütungsmittel kümmern, dann war das auch gar kein Problem.
Warum auch?
Ja, und der Papa ist auch mal in mein Zimmer gekommen, irgendwann mit, keine Ahnung, auch 15, als ich den Freund dann hatte, und hat mir einfach so wortlos so eine Packung Kondome aufs Bett gelegt und ist wieder gegangen. Das weiß ich auch. Das weiß ich nicht. Okay. Ja, also es war so in der ganzen Family, auch wenn das natürlich für ein 15-jähriges Teenie-Girl ein bisschen unangenehm ist, wenn der Vater so reinkommt mit einer Packung Kondome, das war schon ein bisschen so schambehaftet damals, glaube ich, aber eigentlich war es ja voll der coole Move, also ist auf jeden Fall eine gute Erziehung gewesen. Mhm. Ja. Und heute ist es eigentlich auch immer noch so, dass wir sehr, sehr offen über alles reden.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Bin ich sehr dankbar.
Ja, ich auch. Also wir erzählen uns, glaube ich, überdurchschnittlich viel.
Ja.
Auch gegenseitig von unserem Datingleben. Und teilen sehr viel miteinander. Und natürlich irgendwie hat man so seine Grenzen und manches behält man vielleicht so ein bisschen für sich. Aber jetzt vor zwei Tagen haben wir zum Beispiel auch über Masturbation und Orgasmus geredet. Also ich glaube, das können auch viele Mütter und Töchter nicht miteinander besprechen. Also das ist schon sehr cool. Schon
was Besonderes.
Ja, und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen in die erste Frage mit rein. Wie schaffen wir es, so eine tolle Eltern-Kind-Beziehung zu haben? Ich meine, das ist nur ein Aspekt davon, glaube ich, dass wir immer schon offen reden konnten, aber auf jeden Fall ein großer.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich.
Das auch. Aber muss einfach, also ich bin einfach unendlich dankbar, so eine Tochter zu haben. Ja. Und ja, ist so.
Ich bin auch dankbar, so eine Mama zu haben. Ja. Ja, ich glaube, irgendwie haben wir es immer geschafft, so ein Level an Vertrautheit zu halten auch und sind auch beide sehr bemüht drum. Und ich glaube, wir sind generell Menschen, die sehr viel ihre Beziehungen pflegen und so auch einfach die Beziehung.
Vielleicht auch das gleiche Sternzeichen ein bisschen.
Ja.
Oder einfach, ja, weiß ich nicht, doch sehr ähnlich. Und dann spürt man vielleicht wieder andere, oder mehr, spürt man vielleicht mehr, wie der andere tickt oder denkt. Und kann sich besser in den anderen hineindenken oder wie auch immer, ich weiß nicht, aber
ja, ich glaube, wir sind beide auch sehr so hochsensible Menschen, sehr empathische Menschen und können da gut uns ineinander einfühlen, wie du gerade gesagt hast, ja.
Genau.
Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt und ich glaube, wir haben beide viel, was wir teilen, aber auch Seiten, wo wir sehr unterschiedlich sind, aber auf der das Seite auch viel so. Akzeptanz für das, wie der andere so tickt.
Genau,
also natürlich mal eckt man vielleicht mal an oder man gerät mal ein bisschen aneinander oder hat mal unterschiedliche Ansichten, aber wir können über alles reden.
Und alles ausreden.
Ja.
Das ist das.
Und haben immer viel, ja, viel Verständnis auch dafür, dass man Dinge vielleicht mal unterschiedlich sieht.
Passt ja. Auch so.
Ja, voll. Ja. Dann die zweite Frage war, ob du alle Podcast-Folgen gehört hast.
Ich glaube, die letzten zwei hatte ich noch nicht gehört.
Sonst schon?
So, alle? Ja, also, ja, okay. Ich bin da schon dabei.
Das ist schon voll up to date. Ja. Ich dachte, du hast nicht so viele gehört, aber...
Doch.
Ja, voll schön.
Ich war am Abend im Bett, vor allem schlafen.
Cool. Ja, also allein schon deswegen bist du, glaube ich, sehr im Bilde, was so meine Geschichten und so angeht. Also ich teile auch sehr vieles mit dir. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche neuen Dating-Stories oder so aufkommen, dann ist es jetzt nicht so, dass du alles über den Podcast irgendwie erfährst, sondern eigentlich weißt du ja von den Leuten irgendwie schon vorher und weißt, was ungefähr so abgeht und... Ich glaube, das ist immer sehr natürlich, weil wir auch oft telefonieren. Also so, ich würde sagen, so dreimal die Woche, viermal die Woche im Schnitt.
Ja.
Dass wir uns schon auch immer up-to-date halten. Und dann vielleicht gibt es noch mehr Details im Podcast. Aber grundsätzlich...
Alles gut.
Finde ich sehr gut. Also das spricht für dich, dass du trotzdem so viel Akzeptanz dafür hast, auch wenn du die ganzen Folgen gehört hast und sehr viel von... diesem, ja, von dieser Achterbahn, die irgendwo mein Leben ist. Ja. Also lustig. Dann eine Frage war, ob es in deinem Umfeld queere Menschen und polyamoröse Menschen gibt oder ob du erst durch mich so den Zugang zu diesen Themen gefunden hast.
Eigentlich schon mehr durch dich, ja.
Ja.
Also von deinem ersten Freund, der Papa.
Mhm.
Der war schwul, aber zuerst auch in einer Ehe mit zwei Kindern und ist dann, weiß nicht, wie alt die Kinder waren.
Ich glaube 7 und 9.
Als er draufgekommen ist, dass er schwul ist, das war nicht ganz so einfach, sich dann zu outen und dazu zu stehen.
Ja, das ist halt so, ist im Land, gell?
Dann, ja, genau, leider. Und als du dann nach Amerika gegangen bist, war er dann mit, oder eigentlich mit am Flughafen.
Ja, stimmt.
Ja, genau, aber mit am Flughafen. Und hat gemerkt, wie traurig ich bin und wie auch immer, keine Ahnung. Und hat mir dann eine Nachricht geschrieben, die so unglaublich, ja, unglaublich war für mich. Und wir sind einfach so tolle Menschen und ja.
Ja. Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch die erste queere Person, die ich wirklich in meinem echten Leben, in meinem echten Umfeld hatte, also offen queere Mensch, weil davor, also ich habe ja eh gerade schon gesagt, dass wir ja doch eher ländlich gewohnt haben, beziehungsweise eher am Land aufgewachsen sind, also so im Umland von Graz. Und man merkt schon einen sehr großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Und ich finde auch in der Zeit, in der ich klein war und in der du klein warst sowieso, da war queere Repräsentation jetzt nicht wirklich vorhanden. Und irgendwie gab es sehr wenig so queere Vorbilder. Und auch jetzt würde ich jetzt mal sagen, wirklich queere, offen queere Menschen gibt es sehr, sehr wenig, dort, wo du wohnst, noch immer.
Ja, das gibt es nicht mehr. Man versteht es zwar nicht, oder ich verstehe es gar nicht, weil ich mir denke, soll jeder sein Leben so leben, wie er möchte und wie es für ihn passt. Aber die Akzeptanz und Toleranz oder wie auch immer ist am Land immer noch schwierig.
Ja, ich frage mich immer, oder es ist ja eine sehr generelle Frage, wie viel spielt tatsächlich so die Repräsentation eine Rolle, nicht nur dafür, ob sich jemand traut, sich zu outen, sondern auch bei dem Punkt so Sexualitätsfindung. Weil ich glaube, es spielt schon eine Rolle, wie sehr ist man von queeren Menschen umgeben und beschäftigt sich vielleicht auch mit der Frage. Weil ich glaube schon, dass, also das, darüber spreche ich ja immer wieder, dass Sexualität absolut ein Spektrum ist und sehr wenige Menschen so zu 100% hetero sind. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Teil seiner Sexualität hat, der in eine queere Richtung geht oder weggeht von Heterosexualität, dann ist es ja leicht, diesen Teil gar nie auszuprobieren, den gar nie auszuleben, sondern da einfach zu sagen, ja okay, ich bin ja irgendwie zu einem gewissen Anteil auch hetero und ich beschäftige mich gar nie damit, ob da vielleicht noch ein anderer Anteil in mir ist. Das ist halt leichter in einem Umfeld, wo so wenig Akzeptanz dafür da ist. Wäre vielleicht anders, wenn...
Richtig,
ja.
Das glaube ich auch, ja.
Also ich glaube, wenn man diesen Raum hätte, das mehr zu entdecken, dann wäre das auch am Land irgendwie anders. Aber für viele, also es ist wahrscheinlich nur für die Leute, die wirklich sich zu 99% als queer zum Beispiel bezeichnen würden, ist es dann wirklich irgendwann kommt der Punkt, wo sie sich damit beschäftigen müssen. Und bei vielen eben auch sehr, sehr spät. So wie auch bei dem Fall, den du angesprochen hast.
Genau.
Ja, also erst durch mich dazu. Ich
kann mich so gut erinnern an diesen Artikel in der kleinen Zeitung.
Ja.
Ich weiß nicht, wie war da der Text, den, was ist da gestanden damals?
Über mich?
Ja, über dich, den du da geschrieben hast.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Wo mich dann die Leute angeschrieben haben auf WhatsApp, die mich kennen, oder ob ich eigentlich weiß, was macht deine Tochter und was ist eigentlich überhaupt los. Und
aber ging es um Sexualität oder,
ja,
oder um Polyamorie?
Ja.
Um beides, oder?
Besser genau. Aber ich glaube, es ging um beides, weil es war ein doppelseitiger Artikel damals in der Zeitung.
Also so Leute, die auch nichts direkt mit
dir
zu tun haben.
Wir eigentlich wissen, was du machst. Und ob wir, ja, genau solche Sachen. Ja, super, ja.
Das ist so lustig eigentlich. Nein. Weiß ich jetzt nicht. Also wir telefonieren zwar viermal die Woche, aber das wusste ich jetzt gar nicht.
Genau.
Ja, es ist so lustig eigentlich. Also vor allem genau das, dieses, man kennt jemanden gar nicht, aber man glaubt jetzt einen Anspruch drauf zu haben, was zu wissen über diesen Menschen. Also natürlich habe ich mich ja dazu entschieden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dass Leute das lesen dürfen und sich drüber, keine Ahnung, auch drüber unterhalten dürfen. Das liegt jetzt nicht in meiner Hand. Aber auch so diese Audacity zu haben, daher zu gehen und zu sagen, ja, ich schreibe ihr jetzt, ob sie das jetzt eh alles weiß und was jetzt da ihr Punkt dazu ist. Ich meine, das können dich ja enge FreundInnen fragen. So, ah ja, das wusste ich gar nicht. Wie ist das bei euch? Hattet ihr mal dieses Gespräch? Keine Ahnung, kann ja stattfinden, dieses Gespräch, aber dass so Menschen, mit denen man eigentlich fast nichts zu tun hat, glauben, dass sie da jetzt irgendwie von dir ein Statement erwarten können, das finde ich so absurd. Es passt eh zu dieser Frage, ob es in deinem Umfeld negative Aussagen zu meiner Sexualität gab, zu meiner Beziehungsform und vor allem auch zu meiner Freizügigkeit, weil ich glaube, das ist wirklich das größte Problem für die Menschen und das weiß ich auch. Also du erzählst mir das ja auch nicht immer, weil du auch weißt, dass ich mich drüber aufregen würde. Ja. Das ist vielleicht auch besser so, aber ja.
Ich gebe dann schon eine passende Antwort, ich weiß schon, was ich dazu sage.
Und was ist deine Antwort dann?
Dass das so ist, dass ich dazu stehe, dass du mein Kind bist, wie du dein Leben leben möchtest, ist deine Sache. Und ich liebe dich so, wie du bist.
Ja. Ja.
So ist es.
Ja.
Ganz einfach, ohne zu diskutieren.
Ja. Ja, ich finde es auch immer absurd. Also, ich meine, natürlich bin ich da in einer sehr privilegierten Position, weil das sehen auch nicht alle Eltern so, dass sie dann ein erwachsenes Kind haben und dass sie da eigentlich quasi dieses Kind natürlich im Idealfall akzeptieren, aber darauf einfach keine Auswirkungen mehr haben oder da nichts mitzureden haben, wie freizügig sich jemand zeigt oder wie jemand seine Sexualität auslebt. Aber dass das so angenommen wird, dass Eltern bei einem, jetzt in meinem Fall 26-jährigen Kind, weil man bleibt ja immer das Kind von seinen Eltern, dass da die Eltern immer noch so viel mitzureden haben oder mir jetzt zu verbieten hätten, wie oder mir vorzuschreiben hätten, wie ich mich jetzt auf Instagram zu zeigen habe. Das ist schon absurd, oder?
Das ist absurd, ja. Aber das ist auch bedingungslose Liebe, finde ich. So, wie es ist, so ist es und so liebt man sein Kind.
Ja, aber ich wünsche, das würden mehr Menschen so sehen. Also ich, wie gesagt, ich glaube, da bin ich in einer sehr privilegierten Position und allein wenn es um Sexualität geht, gibt es ja leider sehr viele Eltern, die ihre Kinder nicht so annehmen, wie sie sind und ich kann es irgendwie gar nicht verstehen, wie man diesen Gedanken entwickeln kann, dass ein Kind nur dann gut ist und nur dann geliebt wird, wenn es so ist.
Wie es die Eltern gerne hätten, wie manche das vielleicht gerne hätten.
Ja.
Ich weiß ja nicht, was da wirklich dann dahinter steckt, aber ich denke mir, das Kind soll glücklich sein in ihrem Leben und so wie es lebt, so ist es in Ordnung.
Ja, vielleicht ist es auch oft so ein Ding von Angst irgendwie, also kann ich mir schon vorstellen, wenn man so, also dass man vielleicht denkt, okay, dieses Kind wird dann nicht so akzeptiert von der Gesellschaft oder hat nicht dieselben Möglichkeiten oder hat nicht dieselben Chancen, aber irgendwie ist es auch...
Das überhaupt nicht.
Ja.
Ich glaube, das hat jetzt gar nichts mit Angst zu tun. Das passt halt nicht, leider nicht in dieses Idealbild, so wie es viele haben.
Mhm.
Und das Idealbild gibt es aber nicht.
Ja.
Aber was ist ideal?
Ja.
Ideal ist es, mit 15 jemanden kennenzulernen und bis an sein Lebensende zusammen zu bleiben, da sind wir schon lange drüber hinweg.
Ja, eigentlich
das
schon.
Das wäre das Idealbild.
Ja.
Und dass die Kinder vielleicht alle studieren und der eine Arzt und der andere noch einmal Arzt und einer Architekt und der das und da das wird und alle heiraten und Kinder kriegen.
Ja.
Das ist das Idealbild.
Ja, aber das ist irgendwie echt so veraltet eigentlich. Also, keine Ahnung. kann ich irgendwie so schwer nachvollziehen, aber ja, das ist mit Sicherheit ein sehr großer Aspekt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass irgendwann mal irgendjemand in der Firma vom Papa zu ihm hergekommen ist, oder glaube ich nicht mal direkt von der Firma, sondern von einem Kollegen von ihm, die Frau, ihn quasi darauf angesprochen hat, was er so als Vater dazu sagt, dass ich mich auf Instagram so freizügig zeige. Und er hat dann auch gemeint so, hey, meine Tochter ist, ich glaube damals 24 Jahre alt, in welcher Position bin ich, das zu bewerten, ob meine Tochter sich in ihrem Erwachsenenalter freizügig zeigt oder nicht freizügig zeigt. Das ist halt, ja, es ist halt leider immer noch ein bisschen dieses Frauenbild, und dass, wenn das Menschen denken, wenn Frauen sich freizügiger zeigen, dass das dann ihren Wert irgendwie mindert. Und das ist ein bisschen schade.
Ja, ist. Kann man hoffen, dass sich da was ändert.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich so sehr in meiner Großstadt Blase bin.
Ja.
Und dann das nochmal so ein bisschen so im Kontrast dazu ist, wie Menschen so doch dann drüber reden und wie viel eigentlich doch drüber geredet wird.
Ja, und es wird über alles geredet. Ne? Das ist in der Stadt viel, viel, viel besser.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, schön. Ja. Schön oder nicht so schön. Hattest du persönlich Vorbehalte nach meinem Outing, oder was rätst du Eltern, die irgendwie Vorbehalte haben?
Sich mit seinem Kind hinzusetzen und zu reden. Das ist einmal der erste Schritt, und nicht von vornherein zu sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, und sich das einmal anhören und einmal schauen. Ja, keine Ahnung, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich einfach nicht so denke. Für mich war das nie ein Thema. Nie. Am Anfang habe ich mir schon Gedanken gemacht und mir gedacht, warum, wieso ist das alles so gekommen?
Auf Sexualität bezogen oder auf Poly?
Ja, alles zusammen eigentlich. Warum bist du so offen? Warum? Ich meine, du weißt ja meine Einstellung, ich bin es ja gar nicht. Das ist für mich was unvorstellbar ist. Kann ich nicht. Wenn ich einen Partner habe, dann hätte ich den gern für mich. Und das geht für mich nicht. Aber deswegen ist das, du lebst dein Leben so, und für dich passt und das stimmt für dich so.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde, das zeigt eh ganz eindeutig so, dass du selber sehr monogam bist, sehr heterosexuell, genau, aber trotzdem dir ja anhörst, was ich dazu zu sagen habe.
So und ist es, genau, und um das geht's, finde ich.
Ja.
Ja.
Kannst du, also wir haben ja schon öfters drüber geredet, ich glaube, grundsätzlich kannst du dem ja auch was abgewinnen, so, auch wenn du das Modell nicht so leben würdest, aber so diese Gespräche, die wir auch über Eifersucht hatten oder über Selbstwert zum Beispiel und was es so mit allem macht, das kann man ja auch als monogam lebender Mensch so für sich nutzen.
Sicher richtig. Ich bin auch sicher sehr eifersüchtiger Mensch, was nicht immer gut ist. Aber das hängt auch mit meinem Selbstwert zusammen. Der für mich, oder vielleicht hängt das mit der Erziehung zusammen, das ich dir nie geben wollte und dir halt auch immer gesagt habe, wie gut du bist und wie toll du alles machst, was ich eigentlich nicht wirklich so erfahren durfte.
Ja, voll. Ich glaube, es ist auch irgendwie auch das voll die Generationssache, oder?
Ich glaube ja. Volle Fülle.
Ja. Ich glaube, so diesen Selbstwert, den man in meiner Generation irgendwie im Idealfall mitbekommen hat, und diese Unterstützung und diesen positiven Zuspruch, den hat man sicher in der Generation, in der du aufgewachsen bist, nicht in der Form mitbekommen. Also man kann nur versuchen, das von Generation zu Generation auch irgendwie besser zu machen. Und ich glaube, egal wie unterschiedlich wir leben, man kann sich irgendwie auf Punkte einigen und man kann da auch, wie gesagt, sich gegenseitig zuhören. Und ich glaube, also hoffentlich habe ich dir auch noch nie das Gefühl gegeben, so, okay, jetzt nur Polyamorie ist jetzt das richtige Modell oder offene Beziehungen und Monogamie ist für die Katz, sondern eigentlich im Gegenteil, das ist ja, dass ich voll dahinter stehe, wenn Menschen sich als monogam
sehen. Das wird jeder so leben darf, wie er es gerne möchte und wie es für ihn passt. Und das ist eigentlich, glaube ich, auf das läuft es aus, oder?
Ja, voll.
Für jeden von uns. Und es ist egal, ich habe schon so viele unglaublich nette Leute kennengelernt, die in deinem Leben sind, die auch anders leben, aber das passt so, wie es ist. Und ich möchte keinen einzigen missen.
Ja, das finde ich auch.
Ja.
Und ich glaube, also bezüglich der Vorbehalte beim Outing, ich glaube, die hatte ich selbst sogar. Also in der Phase, in der ich vielleicht mich auch gefragt habe, so in der Teenie-Zeit, so, okay, ist meine Sexualität vielleicht nicht heterosexuell, habe ich schon mir gedacht, so, was würde das bedeuten für mein Leben, weil eben in meinem Leben nie queere Repräsentation stattgefunden hat und ich keine Vorbilder hatte. Und ich dachte mir schon so, okay, wenn ich auf Frauen stehe, zum Beispiel in dem Fall, wie ich mir das damals gedacht habe, dachte ich mir schon, okay, was bedeutet das für zum Beispiel mal heiraten oder vielleicht mal doch einen Kinderwunsch zu haben, weil das vor 10 Jahren doch noch ganz, ganz anders aussah. Also selbst vor wenigen Jahren war ja immer noch Ehe für alle kein Thema. Also es kam erst 2019 und das ist jetzt echt noch nicht so lange her. Das heißt, die Möglichkeiten waren ja auch noch wirklich eingeschränkt. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren tut sich da extrem viel. Und diese Ängste, die Eltern vielleicht auch haben, sind oftmals mittlerweile unbegründet, weil man zwar natürlich auf Widerstand stößt oder gewisse Hindernisse auch hat, sei es jetzt zum Beispiel ein Kinderwunsch bei einem lesbischen Paar, aber es gibt mittlerweile immer mehr Möglichkeiten und in kürzester Zeit tut sich sehr viel mehr, als sich jetzt vielleicht in den 20 Jahren davor getan hat.
Ja, und so ist das auch gut, oder?
Ja, absolut. Wie war es für dich, meinen Wandel mitzuerleben, so in der Jugend und in den 20ern? Und hattest du davor schon mal den Gedanken, dass ich nicht hetero sein könnte?
Ja, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Nachdem du den ersten Freund mit 15 gehabt hast, schon. Und das für mich eigentlich auch wie mein eigenes Kind war und wir wirklich viel gemeinsam gemacht, gemeinsame Urlaube und er viel bei uns war. Und ich habe das überhaupt nicht gedacht. Also, das war nicht auf meinem Bildschirm. Das war nicht da.
Ja, ich glaube, weniger ist für mich.
Ja.
Weil man bestimmte, also eben genau diese Sache von, ich habe ja selber angezweifelt, erstens mal, wie ist meine Sexualität? Das braucht ja auch seine Zeit, das für sich rauszufinden. Mhm. Und auch die Scham, die das ja mit sich bringt. Es gab schon viel früher auch mal den Gedanken. Und witzigerweise, ich weiß nicht, woher das kam, das muss ich mal mit dem Papa bereden, warum er diesen Gedanken hatte. Aber irgendwann mal, ich glaube, da war ich vielleicht maximal 13 oder 14, kam er irgendwann mal in mein Zimmer und meinte so, falls du nicht auf Männer stehst, ist es auch okay. Also das hat er irgendwann mal zu mir gesagt. Also ich weiß nicht, ob er das so im Gefühl hatte oder ob er das allgemein so platzieren wollte. Aber das fand ich eigentlich voll spannend. Ich muss ihn da nochmal drauf ansprechen, ob das irgendwie also einen Grund hat.
Null in die Richtung gedacht, aber nicht einmal irgendwie
noch. Ja.
Auch nicht, wie du noch hingegangen bist. Nicht einmal irgendwie.
Ja, das ist eh klar, weil man ja eben, wenn man immer nur heterosexuelle Beziehungen bis zu dem Zeitpunkt geführt hat, dann hinterfragt man das ja auch nicht.
No.
Und was so dazwischen vorgefallen ist, habe ich ja nicht mit dir geteilt. Also ich kann mich voll gut daran erinnern, die Freundin aus Kärnten, von den Freunden von Oma und Opa, mit der habe ich ultra früh schon irgendwann mal so gekuschelt und wir waren es eigentlich voll nahe. Aber ich habe das damals, ich glaube, da war ich vielleicht 11 oder 10, irgendwann mal in der ganz alten Wohnung unten.
Okay.
Und das war, glaube ich, so frühe Sexualität, dass ich es nicht mal als Sexualität eingestuft hatte. Mhm. Aber es gab irgendwie so diese Phasen oder dieses Rummachen mit Freundinnen im Club oder beim Feiern gehen oder so.
Ja,
aber ich meine, das machen auch viele einfach, um sich mal auszuprobieren oder um einfach mal zum Beispiel Küssen zu üben. Bei manchen ist es ein Zeichen für Queerness, bei manchen ist es auch einfach so ein Ausprobieren und irgendwo am Spektrum sich einfinden, das vielleicht eher Richtung Heterosexualität geht. Aber ja, es war auf jeden Fall irgendwo dieses Ausprobieren schon da, aber dann ja eben, wie gesagt, einfach nur heterosexuelle Beziehungen bis ja, Anfang, Mitte 20.
Genau. Deswegen habe ich an das überhaupt nie gedacht. Aber ich habe immer gewusst, für mich hätte kein Problem. Aber das habe ich nie angesprochen. Immer gesagt, wie sich das entwickelt. Für mich ist das in Ordnung.
Ja, ich glaube, das Gefühl hatte ich ja trotzdem immer, auch wenn du es nicht angesprochen hast. Aber ich glaube, ich hatte jetzt von außen nie den Gedanken, dass es nicht okay sein könnte. Eher so ein gesellschaftliches Ding von, es könnte Hindernisse geben, aber nicht so, dass es irgendwie dann von zu Hause aus nicht okay wäre.
Aber das war bei deiner Oma nie ein Thema.
Das stimmt.
Ja.
Die war eigentlich sowieso sehr, sehr offen und eigentlich genauso wie du, eben wie du es auch beschrieben hast. Das ist irgendwie, also es war, deswegen glaube ich, hatte ich auch nie ein Outing, weil es von allen Seiten immer so war, wenn ich irgendwas erzählt habe, war es so, ah ja, okay, cool.
Ja,
also es hat einfach so...
So ein Mensch, auf den man sich immer hundertprozentig verlassen hat können.
Mhm.
Und ich das volle Vertrauen in die gehabt habe und ich immer gewusst habe, für mich, das, was du tust, ist für die richtig.
Ja.
Es war nie irgendwie, weiß ich nicht, du nie irgendwas angezweifelt, dass du da irgendwie, weiß ich nicht, kann ich sagen, ist so.
Ja, ich glaube, ich war ja auch in einem Montessori-Kindergarten.
Ja.
Und da wurde mir schon sehr früh gesagt, dass ich ein sehr selbstständiger Mensch bin.
Mhm.
Und irgendwie...
Aber auch ein sehr sozialer Mensch.
Ja. Ja. Und irgendwie, glaube ich, hatten alle immer sehr viel Vertrauen in das, was ich mache. Und gleichzeitig habe ich auch so dieses Urvertrauen in mich mitbekommen, dass ich schon weiß, was ich tue. Und dadurch wurde das auch von außen nie angezweifelt, dass jetzt irgendwie... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so in diese Position gedrängt wurde von du bist ein Kind und du weißt das ja noch nicht besser, bei keiner Sache, sondern
es war immer... Ich habe gesagt, du gehst den Weg und ich habe das gewusst.
Mhm.
Und wie immer der Weg ausschaut, so wie er ist, ist er in Ordnung.
Ja.
Ja?
Ja, das ist echt voll schön.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, an das erste Mal, als ich dir von irgendeiner Frau erzählt habe? Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Also ich weiß noch eine Sache, aber ich weiß nicht, ob das erste Mal war. Aber ich glaube, das war von, als ich das erste Mal von Jana erzählt habe.
Ja.
Da kann ich mich dran
erinnern. Das war aber auch das erste Mal, dass ich das wusste. Ich bin nach Wien gefahren.
Mhm.
Und hast du mir die Jana vorgestellt.
Stimmt, ja.
Und dann sind wir nach so einem Café gegangen und dann sitzt du, seid nebeneinander gesessen und habt eure Hände gehalten und dann haben wir gedacht, okay, auch eine neue Erfahrung für mich, aber ist in Ordnung. Ja,
stimmt.
Ja.
Und ich glaube, ich habe dir irgendwann mal davor schon erzählt, dass sie, also in dem Fall, dass Chris und ich sie ja gemeinsam daten.
Mhm.
Und dann hast du mich, glaube ich, nur gefragt, wie es ist, sich in eine Frau zu verlieben.
Mhm.
Und irgendwie fand ich die Frage voll schön. Ich meine, für mich ist sie so obsolet irgendwo, weil es für mich so sich gleich anfühlt. Also es ist schwer zu beschreiben, weil es nicht anders ist, sich in eine Frau zu verlieben, als in einen Mann. Aber irgendwie
kann ich heute schwer nachvollziehen.
Ja, voll. Aber irgendwie fand ich die Frage voll schön, weil die voll den Raum aufmacht, einfach da offen drüber zu reden und auch so von Interesse von deiner Seite zeugt. Deswegen fand ich das eigentlich voll schön. Und an das kann ich mich noch gut erinnern. Aber ich glaube, darüber habe ich auch schon öfters im Podcast gesprochen, dass ich bei allen Dingen, die jetzt irgendwie rund um Outing sich drehen, also sei es jetzt, was Beziehungsmodelle angeht, aber auch Sexualität, dass ich nie so das Gefühl hatte, ich muss da jetzt ein großes Announcement machen und das jetzt ankündigen, so ich bin jetzt oder ich identifiziere mich als bisexuell, biplus oder als pansexuell oder als poly, sondern es war immer so ein bisschen so ein, ich weiß, ich kann euch das zutrauen, dass ich euch vor vollendete Tatsachen irgendwo stelle und einfach das so erzähle, wie, ja, ich fahre jetzt nächste Woche nach Berlin oder so. Also das ist irgendwie, es war nie so, dass ich jetzt so ein großes Thema draus gemacht habe, weil ich auch wusste, es ist gar nicht so ein großes Thema für euch, sondern es ist sowas, was ich erzählen kann und das passt dann so.
Wird immer so sein.
Ja.
Was immer kommt in deinem Leben, wir sind für das offen und für mich ist es einfach wichtig, dass du mit allem, und das habe ich auch immer gesagt, mit allem und mit jedem kommen kannst.
Mm.
Und es gibt für alles und es gibt immer eine Lösung.
Ja.
Und das ist auch, glaube ich, wenn man Kind ist mit 26, 27, 30, keine Ahnung, immer wichtig, dass man weiß, man hat Eltern, wo man hinkommen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese kleinen Momente, in denen das so vermittelt wird, sind auch die entscheidenden, weil man kann, ja, ich glaube, man kann nicht so, es gibt nicht so diesen einen Moment, in dem man dann realisiert, dass man vielleicht so akzeptiert wird, oder es gibt nicht dieses eine Gespräch, sondern es sind so viele kleine Momente, an die man sich vielleicht gar nicht mehr zurückerinnern kann, aber die einem so die Sicherheit geben, dass man so angenommen wird, wie man eben ist.
Genau. Und das soll immer so sein.
Schön. Dann haben wir, glaube ich, alle Fragen beantwortet.
Genau.
Ich fand es sehr, sehr schön.
Dankeschön.
Danke, dass du im Podcast mit dabei warst. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude an dieser Folge und könnt uns natürlich gerne euer Feedback schreiben, könnt uns gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben und im Idealfall auch eine Bewertung beim Podcast dalassen, den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Tschüss.